In die Sendung Menschen, heute zu Gast in Hildesheim auf dem Domhof. Wie ich gelernt habe, sagt man in Hildesheim Domhof und nicht Domplatz. Auf dem Domhof bei Weihbischof Hans-Georg Keutz. Mein Name ist Angela Krumpen und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Weihbischof Keutz, wir sind nicht nur auf dem Domhof, wir sind hier bei Ihnen zu Hause. Und wenn diese Wohnung jetzt zu vermieten wäre und ich wäre die Maklerin, dann würde ich mal zuallererst den Domblick betonen. Wir sitzen hier im Wohnzimmer und wir sehen den Dom durch die Fensterscheiben in all seiner Pracht. Sie wohnen schon ganz lange hier, schon über 20 Jahre. Sehen Sie diesen Dom dann auch wirklich noch oder ist das wie so ein Baum vorm Haus, den man dann irgendwann einfach gar nicht mehr sieht, der einfach da ist?
Es mag seltsam klingen, aber wenn ich frühmorgens lüfte, Gardinen also zurückziehe und Fenster öffne, dann erfreue ich mich Tag für Tag an diesem Bauwerk. Und ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, dieses Gebäude mit renovieren zu können. Das liegt eine Zeit zurück, aber der Dom erfreut mich und er ist der Ort, an den ich täglich gehe.
Da haben Sie schon einen großen Konflikt angesprochen. Dieser Dom, dieser wunderbare Dom, vor allem dieser Umbau, die Sanierung, hat Sie viel Schweiß, viel Anstrengung, viel Überzeugungsarbeit und auch viel Auseinandersetzung und Streit gekostet. Darauf und warum die Entscheidung für die Domsanierung ein durchaus dramatischer Konflikt war, kommen wir später ausführlich und erzählen dann später die ganze Geschichte. Jetzt würde ich gerne wissen, wenn Sie den Dom von Ihrer Wohnung aus so betrachten, erinnern Sie sich manchmal noch an den Schweiß und diese dornige Zeit oder ist das, wenn Sie den Dom in seiner neuen Schönheit sehen, vergessen?
Ich habe noch gut in Erinnerung, wie der Dom vorher aussah, bevor er im Jahre 2010 geschlossen wurde und weiß auch noch so manche Schwierigkeiten, auf die Sie ja noch, wie Sie gerade andeuteten, kommen werden. Ich freue mich an der großen Zahl der Menschen, die natürlich in den besseren Monaten als jetzt im Februar, also April bis in den Sommer hinein, hier den Dom besichtigen, hier Gottesdienste feiern, hierher mit Fremdenführern kommen, um zu schauen, was geworden ist. Und das ist für mich immer noch ein Erlebnis, dass ich dankbar auf diesen Dom-Renovierungsprozess zurückgreife.
Es war ein großes Wagnis und das Gewusel hier auf dem Domhof ist dann die Freude, dass das Wagnis gelungen ist. In einem Interview zur Domsanierung im Jahr 2014 haben Sie mal gesagt, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Was ist das bei Ihnen? Was treibt Sie an?
Ich wusste, dass eine Renovierung notwendig war und da stand
ich nicht. Ich meine ganz allgemein im Leben. Was treibt Sie an im Leben?
Danke, das war ein Missverständnis meinerseits. Mich treibt an, den Menschen, mit denen ich lebe, Wege zum gelingenden Leben zu bauen, soweit ich das als Außenstehender kann. Ich selber fühle mich wohl, wenn ich getragen werde von anderen Menschen, wenn ich Begegnung vollziehen kann. Begegnung mit Menschen ist mir ein Schlüssel. Warum, frage ich mich. In meinen Predigtvorbereitungen frage ich mich manchmal, wie kommt es, dass Jesus Menschen ansprechen konnte, natürlich auch Ablehnende, aber auch ihn Akzeptierende. Und ich komme dann immer wieder auf das Geheimnis seiner Persönlichkeit. Er verstand es, von Herz zu Herz zu sprechen. Und das hat Menschen gesund gemacht, sodass auch ich immer wieder versuche, das zu realisieren.
Das heißt, was Sie antreibt, ist Wege zu finden, von Herz zu Herz zu sprechen?
So könnte ich es unterschreiben.
Und wie geht das? Wie spricht man von Herz zu Herz?
Ich versuche, ein hinhörender Mensch zu sein, einer, der mit seiner eigenen Lebenserfahrung sich dem Schicksal anderer Menschen stellt. Ich bin Gott dankbar für seine Führung, die ich in meinem Leben erspürt habe. In der Rückschau, es hätte vieles anders, vieles schief gehen können. Und aus dieser, ich sage es einmal als ein gläubiger Mensch aus dieser Gotteserfahrung kann ich mein Leben zu gestalten versuchen und damit andere Menschen in mein Lebensboot holen oder in das Lebensboot der anderen einsteigen.
Wann merkt Ihr Herz, dass es zum Herzen des anderen gesprochen hat?
Die Garantie gibt es nicht, wann das gelungen ist.
Nicht die Garantie, aber es vielleicht, ich frage nach dem Moment, wo Sie merken, ja, jetzt, natürlich gibt es keine Garantie, aber manchmal gelingt es ja. Und wann merken Sie, dass es gelungen ist? Wie merkt Ihr Herz das? Weil wenn es von Herz zu Herz ist, dann muss ja Ihr Herz auch im Spiel sein.
Die nonverbale Kommunikation ist für mich sehr wichtig. Wie jemand schaut, wie jemand sein Gesicht prägt, wie jemand mir die Hand gegeben hat zu Beginn oder zur Verabschiedung. An solchen Zeichen, das habe ich so im Laufe des Lebens weiterhin gelernt, kann ich die Sprache aufsatteln, und zwar die Sprache des Miteinanders oder auch des nicht gelingenden Miteinanders. Auch das ist für mich immer wieder eine bittere Erfahrung, die ich machen muss, weil ich merke, hier läuft der andere bei mir gegen eine Wand oder umgekehrt, ich bei ihm. Und das ist dann schmerzlich.
Wenn ich auf den Wohnzimmertisch schaue, dann sehe ich, dass Sie Kuchen besorgt haben, freundlicherweise, damit es mir hier gut geht. Und der Kuchen muss warten, bis wir hier mit unserer Sendung fertig sind. Aber Kuchen, das gab es auch in Ihrer Kindheit reichlich, weil Ihre Eltern unter anderem eine Backstube hatten, auch eine Konditorei und ein Tanzcafé. Und diese Backstube war natürlich verlockend. Und dann sind Sie hin und haben Kuchen stibitzt, aber Ihr Onkel war davor. Jedenfalls, wenn er es gemerkt hat.
Sie wissen zu viel, Frau Grumpen. Aber es ist tatsächlich so. Meine Eltern hatten eine Konditorei, Café, so wie Sie es sagen. Mein Vater wurde sehr schnell in den Krieg eingezogen, 1939. Es mag wahrscheinlich der Grund gewesen sein, dass er keine Partei angehörte. Das war ja damals nur die NSDAP. Und die Konditorei wurde dann von meiner Mutter geführt und ihrem Bruder, der ebenfalls Konditormeister war, sprich mein Onkel. Ich war sehr gern als sechsjähriger Junge in der Konditorei und ich war eine Naschkatze. Das bin ich bis heute geblieben.
Ach. Deswegen man, der Kuchen.
Wenn man mir etwas schenkt, weil man meint, also die Predigt sei gelungen oder die Wallfahrt oder die Hochzeit, dann schenkt man mir fast immer etwas Schokoladenmäßiges. Ich mache jetzt nicht Reklame für eine Kirsche, die mit Schokolade überzogen ist.
Nein.
Nein, überhaupt
nicht. Aber dann weiß ich, was ich mitbringe, wenn ich mal wiederkommen sollte.
Da werde ich mich nicht sträuben. Aber in der Konditorei war ich gern und ich habe mich dann auch gefragt, ob ich wie mein Vater Konditor werden sollte. Das habe ich aber dann meinem Bruder überlassen. Und mein Bruder hat auch dann im Haushalt bei meiner Mutter geholfen, während ich also mich extra ungeschickt verhielt.
Diese vaterlose Kindheit, Sie haben gesagt, Ihr Vater wurde früh eingezogen, hat und in Striegau stattgefunden. Da stand diese Backstube und kurz vor Kriegsende ist das ganze Ensemble, also das Café, die Konditorei und der Tanzsaal Ihrer Eltern beschlagnahmt worden für Truppen aus dem Osten. Und statt Tanzmusik gab es jetzt Waffen im Tanzsaal und es gab einen Schutzengel.
Da hätte ich eigentlich in die Luft gehen können, als das Ganze bei uns gestapelt war. Sie haben recht, ich hatte nicht einen Schutzengel, sondern wir gleichaltrige Jungen waren höchst beschützt. Was haben wir frech wie Oskar, natürlich Kriegszeit, gemacht? Abends, wenn die Soldaten weg waren und die Büros geschlossen waren, Konditorei war zu, das Café war abgeschlossen, dann haben wir, weil ich wusste, wo der Schlüssel lag, uns reingestiebelt und haben zwischen den Waffen, die dort gelagert waren, Versteck gespielt. Wir haben die Panzerfäuste aus den Kisten genommen, wir haben die Maschinengewehre aus den Kisten genommen, um zu wissen, ob wir die auch anheben können.
Ein Albtraum, also für Eltern jedenfalls.
Grausam. Mein Vater war ja zum Glück nicht da und seltsamerweise, Mutter hat es nicht gemerkt. Das hat sie nicht gemerkt. Aber wohl hat sie gemerkt, als ich mit meinen Freunden einmal in ihrer Abwesenheit in der Küche Zigaretten gefunden habe und wir uns dann eine Zigarette angesteckt haben. In der Meinung, Mutter sei ja nicht da. Das war die erste und einzige Zigarette, weil es ein sehr nachhaltiges Echo seitens meiner Mutter gab.
Als der Krieg zu Ende war, kamen viele Menschen aus Ostpolen nach Schlesien, die in Ostpolen vertrieben wurden. Diese Menschen waren voll mit einer doppelten Wut. Einmal auf die, die sie aus ihrer Heimat vertrieben hatten, und auf die Deutschen, weil die überhaupt den Krieg angefangen hatten. Sie waren als Kind dazwischen. Wie haben Sie diese doppelte Wut zu spüren gekriegt?
Wir merkten, dass die aus Polen kommenden Menschen, ohne zu wissen, dass die auch selber Vertriebene waren, Wohnungen suchten. Und das wollten wir verhindern. Es waren unsere Wohnungen. Also, es genügte schon, dass die Städte zerbombt waren und zerstört. Infolgedessen haben wir Jungen Fensterscheiben eingeschlagen, die noch heil waren, haben irgendwelche Farben, die wir im Keller hatten, benutzt und damit die Häuser beschmiert, um den Polen zu sagen, das ist alles hier Ramsch. Hier findet ihr keine richtige Wohnung. Wir haben also bewusst als 9-jährige, 10-jährige, 11-jährige Kinder unsere Wohnungen verschmiert und schmutzig gemacht und waren natürlich geimpft von unseren Müttern, Väter gab es ja nicht, höchstens noch Großväter, dass wir keinen Einlass diesen Fremden geben sollten.
1946 war es soweit, dass auch Sie mit Ihrer Familie aufbrechen mussten und nicht mehr in Schlesien bleiben durften. Sie sind dann in den Westen, kamen in ein Durchgangslager, dann nach Goslar und von dort in verschiedene Dörfer. Sie waren während dieser Flucht und der Ansiedlung im Westen ein, wenn ich das richtig gerechnet habe, ein 10- und 11-jähriger Junge. Von all diesen Erinnerungen, mit 10 und 11 hat man schon Erinnerungen, was ist da heute noch wichtig für Sie? Gibt es da was?
Ich kann mich erinnern, beispielsweise, weil Sie jetzt noch ein Element fragen, dass wir als Kind mitbekommen haben, ich als Kind mitbekommen habe, dass wir an einer Grenze standen. Später erfuhr ich dann, dass es die Grenze war, russische Zone, britische Zone, also irgendwo bei Magdeburg. Und dass die Viehwagen, in denen wir waren, geöffnet wurden und dass es hieß, alles raus, alles hier bleiben. Und dass der Zugschaffner in einen großen Disput geriet, indem er erklärte, ich soll den Zug mit all diesen Flüchtlingen, das war damals der Begriff, in die britische Zone führen. Und das tue ich. Ich bleibe hier nicht in der russischen Zone. Da war ich also plus minus 11 Jahre und habe das noch im Ohr. Dann weiß ich auch weiterhin.
Das heißt, Sie haben im Ohr, dass sich jemand für Sie eingesetzt hat.
Ja, genau das. Und das hat sich mir eingeprägt. Ja, ich könnte einen Sprung machen, aber das will ich nur im Augenblick andeuten. Das bedeutet für mich auch etwas, was die Vertriebenen, die Flüchtlinge der Gegenwart ein, zwei Jahre zurückliegend und gegenwärtig.
Aber deswegen frage ich danach. Also ich frage Sie, weil ich mich selber frage, jemand, der die Flucht am eigenen Leib erlebt hat, jetzt und heute, wo wieder Millionen Menschen auf der Flucht sind, und Deutschland, Gott sei Dank, noch zu den Ländern gehört, die Schutz gewährt. Ich weiß nicht, wie lange noch, vor allen Dingen wenn ich sehe, welche neuen Gesetze gerade verabschiedet werden und wie die Entwicklung in Bayern ist und dass Bayern das Vorbild für ganz Deutschland sein soll, weiß ich nicht, wie lange noch Schutz hier gewährt wird, aber im Moment ist es noch so. Jetzt waren Sie in der Situation, dass Sie Schutz brauchten und aus Ihren Erfahrungen ist es dann heute so, dass Sie sich besonders gut in die Situation der Menschen, die heute Schutz brauchen, einfühlen können? Und wenn ja, wissen Sie, was die besonders brauchen?
Ich stehe manchmal fragend vor Entscheidungen von Politikern. Im Augenblick nenne ich keine Partei, sondern denke, kann man Mauern bauen und Menschen zurückweisen, die echt auf der Flucht sind oder echt in Kriegsgebieten gelebt haben, dass es auch Wirtschaftsflüchtlinge gibt, das ist kein Thema. Das muss man auseinanderhalten. Das ist sicherlich schwierig für solche, die hierher kommen und für solche, die hier sind, um das Ganze auseinanderzunehmen. Ich fühle mich mitverantwortlich, den Menschen, die hierher kommen, in irgendeiner Weise ein Zuhause zu geben. Ich bin kein Politiker. Ich bin weder ein Kommunalpolitiker noch einer, der in der obersten Spitze ist. Aber ich kann Menschen ein bisschen mit beeinflussen, die, mit denen ich hier lebe, die also hier wohnen, um zu schaffen, ein Klima des Vertrauens und der Offenheit gegenüber denen, die hierher kommen. Ich habe selbst als Kind Hunger gelitten. Wir sind zu den, als Kinder vor der Vertreibung zu den Russen gegangen, die bei uns in der Stadt stationiert waren. Und wir haben gebettelt. Und ich weiß auch noch, dass dann, als die Russen sich etwas mehr zurückzogen und die Polen, die ich gerade genannt habe, die Regie führten in der Stadt, dass die mich einmal bestohlen haben, weil ich mit einem Beutel Mehl aus der Mühle unserer Großeltern kam, die ebenfalls in der Stadt war, und dort Mehl hatte, das man mir dann abgenommen hat. Und ich weinend zu Mutter nach Hause gekommen bin. Und deshalb weiß ich ein bisschen, was Hunger bedeutet, weiß, was Abweisung bedeutet, weiß, was Willkommenskultur, nämlich einmal diesen Begriff der Gegenwart, bedeutet. Dass man das alles auch ausnutzen kann und den Bogen überspannen kann, sehe ich ein. Und dass man auch hier in der Bundesrepublik vielleicht mit falschen Illusionen, die man vorher nicht richtig einschätzen konnte, auf diese Menschen zugegangen ist. Dafür habe ich ein Verständnis. Aber ich habe auch das Gefühl, es muss Menschen geben für Menschen. Offene Menschen für Suchende und Heimatlose. Das habe ich als Kind gelernt und als solcher habe ich auch dann mein priesterliches Leben gestaltet, ob in Deutschland oder im Ausland.
In Nigeria zum Beispiel, das erzählen wir gleich. Sie haben auch als Kind gelernt, dass man zur Schule gehen muss und 1947 durften Sie das endlich wieder. Sie haben sich gefreut, auch wenn das aus vielen Gründen hart wurde, zum Beispiel, weil Sie den Schulweg laufen mussten. Und zwar viele Kilometer, immer hin und her.
In Hildesheim gibt es zurzeit eine große Diskussion wegen der Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, ob man bestimmte Straßen für den normalen Verkehr sperren sollte. Zum Beispiel in der Innenstadt. Mhm. Hier in der Innenstadt sind natürlich die Gymnasien, zum Beispiel auf, und eine Realschule, auf 100 Meter Entfernung. Die sogenannten Mami-Taxen kommen natürlich frühmorgens bis vor die Schule und das Söhnchen, das Töchterchen springt raus und kann dann die Klasse besuchen. Da schüttle ich manchmal den Kopf und denke, das täte den jungen Leuten gut, wenn sie mal ein paar hundert Meter zu Fuß gingen. Auch durch eine Innenstadt, in der viel Betrieb ist. Meine eigene Schulzeit war dadurch geprägt, dass die Währungsreform noch nicht da war, als ich in das Gymnasium kam und unser Dorf, in das wir angesiedelt wurden, in dem wir angesiedelt wurden, ungefähr 9 Kilometer von der Stadt entfernt war. Das war die Stadt Salzgitter. Ich lache ein bisschen jetzt, wenn ich sage Stadt Salzgitter. Salzgitter ist selbst, das mögen jetzt die Salzgitteraner nicht gerne hören, selber ein großes Dorf. Und Hermann Göring wollte daraus eine Großstadt machen mit ich glaube 38 Ortschaften, die wurden alle zusammengeschweißt, daraus wurde dann nichts, aber diese Stadt bekam dann später die Care-Pakete aus Amerika mit Mais und so weiter. Die Schule war für mich ein ganz wichtiger Punkt, sodass wir Kinder auch uns nicht scheuten, zu Fuß hinzugehen, weil keine Verkehrsmittel da waren. Wir waren glücklich, wenn mal ein Bauer kam, aber ansonsten 9 Kilometer hin, 9 Kilometer zurück, früh, Nachmittag, früh, Nachmittag, früh, Nachmittag, jeden Tag.
Das ist eine Strecke. Als Jugendlicher waren Sie in Jugendgruppen, wie viele andere Jugendliche auch. Aber für Sie war das nicht nur so eine Phase, sondern Sie haben in dieser Jugendgruppenzeit beschlossen, Priester zu werden, wegen dieser Jugendgruppenzeit. Was war denn da, was Ihnen, also wie gehört denn das eine mit dem anderen zusammen? Man kann ja in der Jugendgruppe sein, ganz vortrefflich, ohne anschließend Priester werden zu wollen.
Ja, das ist genau richtig. Warum war ich in der Gruppe? Wir wollten was unternehmen, wir Jungen. Wir, also ich sage ja einmal jetzt, wir 14-Jährigen, 15-Jährigen, 18-Jährigen, 19-Jährigen. Und damals gab es noch kein Fernsehen in den Dörfern. Wir hatten Freude an uns und aneinander und beim Kartenspielen und beim Schach spielen und was wir alles so unternahmen. Und dann auf die Fahrräder zu schwingen und mal ein bisschen durch die Gegend zu kutschieren. Und dann haben wir Theaterstücke, Laienspiele eingeübt. Damals war ein berühmter Verlag der Bärenreiter Verlag. Und dort haben wir uns eingekauft.
Aber das ist alles Gemeinschaft.
Und das ist alles Gemeinschaft. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich dachte, warum sollst du nicht einen Beruf ergreifen, in dem du auch Sorge trägst, dass andere Gemeinschaft erleben?
Und dafür muss man doch nicht Priester werden.
Ist richtig. Warum hat mich das angerührt? Wir waren in der Kirche verwurzelt. Der Pfarrer gab sich auch mit uns ab. Wir wurden Messdiener. Damals Messdiener Maskulinum, Femininum gab es noch nicht. Wir waren als junge Mädchen miteinander, manches haben wir gemeinsam gemacht, manches also getrennt, je nachdem, wie die Gegebenheiten waren. Und da ich einen guten Religionslehrer hatte, der mich überzeugt hat mit dem, was er sagte und wie er lebte, dachte ich, das könnte auch ein Berufsprofil für dich sein.
Und Sie haben es immer verbunden mit jungen Menschen.
Ja.
Ich will wir können nicht alle Stationen erzählen, aber ich möchte drei Schlaglichter werfen, wie Sie mit jungen Menschen gearbeitet haben, nämlich in Nigeria, hier in der 68er-Zeit mit jungen Menschen und anschließend mit jungen Männern, die Priester werden wollten. Fangen wir mit Nigeria an. Was war in Nigeria Ihre Aufgabe?
Ich beschloss, zum Bischof zu gehen, um ihm zu sagen, wir leben hier als katholische und evangelische Christen zusammen. Das ist viel wert, dass ein neues Miteinander entsteht, was ich vom Hören sagen kannte, Religionskrieg und alles so etwas, das war ja alles passé. Und warum sollte nicht auch unser Glaubenskonzept, das wir als Christen, nicht als katholische Christen, als Christen haben, zu anderen Menschen getragen werden, als Angebot zum Leben? Das war meine Überlegung. Warum sind wir Christen nur hier in Deutschland und erleben ein aufbrechendes, aufblühendes Land? Also, das waren die 60er Jahre, die frühen 60er Jahre, war meine Überlegung, wir besitzen. Wir können uns satt essen. Wir besitzen Kulturgüter, auch wenn viele zerstört wurden in den Jahren 39, 45, besonders am Schluss. Aber wir haben uns als Menschen und wir haben ein Glaubensgut, dass es einen gibt, der gesagt hat, Gott ist für alle Menschen da. Und das möchte ich anderen ein bisschen verkünden und vorleben. Und deshalb bin ich zum Bischof gegangen, der mich erst abgeschmettert hat, indem er sagte, hier im Bistum Hildesheim gibt so viel zu tun, da müssen Sie nicht ins Ausland, womit er ja recht hatte. Und dann bin ich erneut hingegangen und dann war die seltsame Frage, wie lange ich gehen wollte. Das war für mich ein Signal, aha, er reicht dir die Hand.
Und Sie hatten dann 6 Jahre gedacht.
Ja, und dann traute ich mich nicht, 6 zu sagen, sondern habe gesagt, Herr Bischof, 3. Mhm. Ich hatte mich vorher erkundigt, dass Missionsärzte und so weiter 6 Jahre gingen. Da dachte ich, das wäre auch für mich so ein Intervall. 3, und dann schraubte er zurück. Sagen wir 2. Da hätte ich mich in den Finger beißen können, um zu sagen, hätte ich doch anders gepokert, hätte ich doch 4 gesagt, dann hätte er mich vielleicht mit 3 gehen lassen. Und dann fügte er hinzu, aber wenn Sie unbedingt meinen, dass Sie dort gebraucht werden, dann bleiben Sie, sonst kommen Sie bitte zurück.
Sie sind nach Nigeria gegangen, wegen der Sprache auch, weil Sie ganz gut Englisch sprachen. Wurden Sie in Nigeria gebraucht?
Ich meine rückblickend ja. Wir haben mit irischen und amerikanischen Missionaren zusammen in dem großen Gebiet Nordnigerias gearbeitet. Es war ein Bistum, das vor einem damals weißen Bischof geleitet wurde. Ich war in der Schule mit eingesetzt, abgesehen von Gottesdiensten in der Fläche und alles das war Taufe, Trauung und so weiter da sein. Aber in der Schule wurden wir Europäer auch gebraucht. Das klingt etwas seltsam. In der Schule wurde auch Latein unterrichtet, natürlich Mathematik und Englisch. Die Sprache war ja sowieso Englisch. Dann habe ich mich auf Latein und Mathe gestürzt. Das hatte ich in der Schule schon gern. Und das hat mir geholfen, meine alten Lateinkenntnisse wieder aufzubügeln. Dankenswerterweise hatte ich auch während des Theologiestudiums Theologielehrer in Frankfurt, Jesuiten, die zum Teil die Vorlesungen in Latein gehalten haben, die Prüfungen in lateinischer Sprache abgehalten haben.
Tapfer.
Das war für uns während des Studiums ganz schön heftig, aber man gewöhnt sich auch dann daran und lernt dann wieder ein bisschen.
Aber steht man da nicht, oder standen Sie da nicht in Nigeria und haben gedacht, warum soll ich hier Latein unterrichten?
Weil das zum Curriculum gehört.
Aber, ja, dann gut, aber stellt sich da nicht die Sinnfrage auch?
Ja, ja, schon. Ja, natürlich. Aber ich wusste, diese Leute wollten das GCE machen, das englische Abitur, das von London abgenommen wurde.
Okay, und dafür war es notwendig. Dachte ich,
damit die das Abitur machen. Und das Gymnasium, in dem wir da waren, war ein bischöfliches. Ich möchte einmal sagen, das ging nach unserem Status vielleicht bis zur Klasse 10. Mhm. Und das war die Abschlussklasse, also die Abiturklasse, so etwa könnte ich das vergleichen. Das wird heute wahrscheinlich auch anders sein. Wahrscheinlich ist das Niveau heute höher. Und da wollte ich helfen, dass die zum Abitur kamen und dann vielleicht Theologie studierten. Und eine ganze Reihe dieser Boys studierten auch Theologie.
Und wie war Afrika?
Anders, als ich mir vorgestellt habe. Nämlich, die einzelnen Stämme bekriegten sich schon damals. Und die Unterschiede zwischen den Hausas und den Yorubas und den Ibos beispielsweise waren gravierender als die zwischen Norddeutschland und Bayern. Das sind ja Freundschaften zwischen Hamburg und München gegenüber dem, was da eingefleischt durch die Jahrhunderte in den einzelnen Stämmen lebt. Und das war Versöhnung angefragt, Versöhnung. Dann aber brach der Nigeria-Krieg aus, der Biafra-Krieg. Und das war grausam. Wir haben Menschen in die Kirche eingesperrt, auf den Dachboden der Kirche, in unseren Missionsstationen, weil wir sie retten wollten. Und es ist uns einigermaßen gelungen. Aber ein Krankenhaus, wenige hundert Meter entfernt von unserer Missionsstation, wurde gefüllt mit Kranken und Sterbenden. Und die wir im Busch, also uns zum Teil im Urwald, eingesammelt haben, weil wir hofften, sie auf diese Weise zu retten. Aber die Rettung war vergeblich, weil dann Leute mit Schwertern und Messern und das war grausam. Kamen.
Und Sie haben es mitbekommen?
Mhm. Bis dahin, dass wir dann die Toten aus dem Busch herausgeholt haben. Busch ist in diesem Falle nicht die Büsche, sondern eben der afrikanische der Busch.
Ja.
Und die dann bestattet haben. Und wir konnten in dieser harten, es war die Sommerzeit, Dry Season, Trockenzeit, konnten wir die Toten gar nicht mehr in die Erde bekommen. Dann blieb uns nichts anderes übrig, als einen Lastwagen zu bestellen. Und die Leichen, es klingt brutal, dann in einen nahegelegenen Teich abzuschütten.
Sie sind Ihrem Bischof gefolgt, aber haben Sie eine Idee, was Sie getan hätten? Hätten Sie bleiben dürfen in Nigeria?
Es war Krieg. Man hat uns Europäern damals nichts getan. Das hat sich später einige Jahre dann verändert. Da wurden auch Europäer, weil sie parteilich waren und sich für Menschen eingesetzt haben, auch erschossen oder erstochen. Es gab wenige Schusswaffen, sondern mehr Stichwaffen. Ich hätte versucht, das sage ich jetzt aus der Fantasie heraus, zwischen den verfeindeten Gruppierungen ein bisschen zu vermitteln, soweit mir als Weißem das gelungen wäre, und hätte auf Christsein gepocht. Wir waren mit Anglikanern zusammen, wir waren mit Baptisten zusammen, wir waren natürlich mit Katholiken zusammen. Es waren ganz wenige Lutheraner in dem Gebiet, in dem wir lebten.
Sie sind zurückgekommen und hier gab es jetzt die 68er und Sie kamen als Religionslehrer an einer Schule. Ganz schöner Weltenwechsel und auch starker Tobak hier, oder?
Ja, das war ein katholisches Gymnasium, in das mich der Bischof dann hineingesteckt hat. Ich wollte erst gar nicht, ich wollte in die Prärie des Bistums und hatte dann gesagt, ja, vielleicht da oben, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Gorleben und so weiter. Das ist also wirklich JWD, auch heute noch. Beispielsweise, das füge ich jetzt nur ein, der dortige Pfarrer in Gorleben, der hat mehr als 270 Ortschaften, in Heideortschaften wohlgemerkt. Aber der Bischof meinte, ich sei wohl richtiger am Gymnasium, dort war ich Rallye-Lehrer. Es hat mir Freude gemacht, obgleich das die berühmten 68er Jahre waren und die Schüler genauso wie alle anderen jungen Leute auf die Straße zogen mit roten Plakaten und Ho Chi Minh riefen und die Mao-Bibel lesen wollten. Und ich habe es dann, verrückt wie ich war, gewagt, jeweils in priesterlicher Kleidung, schwarz-weiß, in die Schule zu gehen und denen zu sagen, was ihr mit euren Protestsongs wollt und könnt, kann ich auch. Ich protestiere gegen euch, indem ich als Religionslehrer hier schwarz-weiß vor euch stehe. Und seltsamerweise haben die Kerle mir das aus der Hand gefressen. Es waren damals fast nur Jungen, heute ist das auch wieder verändert, das Gymnasium.
Hatten Sie nicht auch Verständnis? Weil wogegen Sie protestierten, war ja sehr verständlich.
Ja, aber ich konnte ja, da ich älter war als die jungen Leute, ein bisschen mehr differenzieren. Und vielleicht ist mir gelungen, diese Differenzierung ein bisschen in die Köpfe zu bringen. Also zu sagen, nicht alles Gold ist das, nein, es ist nicht alles Gold, was da glänzt, aber in einigen Punkten habt ihr recht, aber in einigen nicht. Und das zu zeigen, hat mir damals Freude gemacht. Heute würde ich mich nicht mehr in das Schlachtengetümmel der Parteien etwa hineinwerfen. Nein, dazu bin ich zu alt und zu wenig beweglich geworden. Das war damals anders.
Der Bischof wollte dann, dass Sie weiter mit jungen Menschen arbeiten, aber mit jungen Männern. Er wollte, dass Sie Priester ausbilden als Regens und aus all Ihrer eigenen Erfahrung, der ein ganzes Leben als Priester gelebt hat und aus den Erfahrungen mit jungen Männern, die überlegen, ob sie Priester werden wollen oder nicht. Wann, glauben Sie, gelingt das? Wann ist es richtig, dass ein junger Mann sagt, ich werde Priester? Es gibt ja auch viele, die später unglücklich und einsam sind und Wann geht es gut?
Ich habe ein Kriterium bei der Annahme von jungen Leuten und bei der Begleitung gehabt. Vielleicht klingt das ein bisschen naiv. Ich nenne es dennoch. Ich habe mich oft gefragt, wenn ich jemanden vor mir hatte, Meyer Müller-Schulze, ist dieser Mann, dieser Abiturient, dieser 22, 24-Jährige plus X im Alter, ist der geeignet, ein guter Ehemann und ein guter Vater zu sein? Und wenn ich mir die Antwort gab, nein, weder das eine noch das andere, dann habe ich ihn abgelehnt.
Warum?
Weil jemand, der als Geistlicher tätig sein will für die Menschen, ein Gespür haben muss für Menschen. Und das setze ich bei einem, der verheiratet sein will und verheiratet ist, und bei einem Vater voraus. Wenn nicht, muss er es lernen. Und ein Priester muss das ohne große Lernprozesse im gewissen Sinne mitbringen. Sonst wird er ein Hagestolz. Sonst wird er einer, der abgehoben seine Theologie an die Gemeinde verkauft, womit die Leute, die Menschen, nichts anfangen können. Und nur wenn einer den eigenen Glauben durchlitten hat, durchkämpft hat, mit Gott im Clinch gelegen hat und auch den bereichernden Gott erfahren hat, den liebenden Gott, dann wird er auch fähig sein, in der Gemeinde zu arbeiten. Natürlich gibt es nicht nur den Gemeindepriester, es gibt auch den Professor. Der wird sicherlich eine andere Spur eingehen dürfen. Und auch solche Menschen habe ich im Priesterseminar gehabt, die inzwischen jetzt in der Rückschau Doktoris sind, Professoris sind, Bischöfe sind. Ja, das Generalvikar sind. Auch das, also Verwaltungschef für ein Bistum. Auch das gehört dazu, das Gespür zu haben, das könnte für den ein richtiger Weg sein. Aber in einem Priesterseminar ist man auch nicht allein. Man hat einen Dozentenstab. Man hat auch ein Spiritual. Nur das Spiritual ist jemand, der zum Regens keine direkten Kontakte haben darf. Da ist das Silentium strictissimum zu beachten, weil der geistlich begleitet.
Was ist passiert, wenn Sie jemandem, einem jungen Mann gesagt haben, ich lehne dich ab?
Dann hat er mich gefragt, ja und, warum? Dann habe ich versucht, das zu begründen. Manchmal haben auch die Praktika in den Gemeinden mir geholfen, indem wir in den Schulpraktikum gemacht haben, Krankenhauspraktikum oder Sozialpraktikum, Kindergarten damit also auch, Gemeindepraktikum, dass dann die betreffenden Damen oder Herren mir gesagt haben, überlegen Sie sich das mit dem genau. Oder wir haben denen eigentlich ein Stammbuch geschrieben und haben ihm gesagt, melde dich ab. Was haben die dann getan? Die sind oft in Sozialfelder gegangen, weil sie, diese jungen Männer sagten, das haben wir im Studium auch zum Teil studiert, Pädagogik, Psychologie, Sozialkunde. Ich könnte mir denken, dass ich da in einem Betrieb richtig bin oder in einer Beratungsinstanz.
Ich springe mal in Ihrem Leben nach vorne. Sie sind Weihbischof geworden. Und dann fing noch mal eine ganz besondere Zeit für Sie als Weihbischof 2004 an. Das Bistum Hildesheim war damals verwaist und Sie wurden der sogenannte Diözesanadministrator des Bistums. Das heißt, Sie haben kommissarisch das Bistum geleitet, bis ein neuer Bischof gefunden war. Das waren damals sehr harte und sehr stürmische Zeiten, weil das Bistum hohe Schulden hatte. Wie schlimm stand es denn damals um das Bistum?
In den Jahren etwa 2002, 2003 stand Berlin am Abgrund und alles redete über Berlin.
Und es hieß, das Bistum Berlin.
Das Bistum Berlin, ja. Das Bistum Berlin muss saniert werden. In der Bischofskonferenz war das also das Thema über Monate. Der Bischof von Hildesheim und wir beiden, zwei Weihbischöfe, schwiegen, senkten immer den Kopf und sagten, liebe Brüder im Bischofsamt hier in der Bundesrepublik, wenn ihr wüsstet, dass unser Bistum genauso an die Wand gefahren ist, wie es Berlin ist, das Bistum Berlin, dann würdet ihr auch über uns reden. Aber das Bistum Hildesheim ist so mickrig, so unbedeutend, dass man darüber hinwegschaute. Man schaute also nach Berlin. Und dann war bei uns bereits ein Prozess angeleitet worden. Finanzminister von uns, der für den Bistum, für die Finanzen zuständig war, und dem Leiter des Bistums, der Verwaltung, Generalvikar und Bischof. Sparen, 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 sparen. Also wir haben da schon im Geheimen mit Rotstiften, Plural, arbeiten müssen, aber das nicht an die Presse gegeben. Warum sollen wir mit solchen Dingen an die Presse geben? In der Hoffnung, dass wir bald wieder die berühmte schwarze Null haben oder zumindest damit leben können.
Bis dahin mussten Sie eben sparen, sparen, sparen. Sie mussten Kindergärten schließen, Sie mussten Mitarbeiter entlassen. Das kann niemand, der ein Herz in der Brust hat, kalt lassen. Das konnte Sie nicht kalt lassen.
Das war mein schmerzlichster Prozess als Weihbischof. Menschen das sagen zu müssen, es geht für Sie als Institution oder als Einzelperson nicht weiter. Aber das war nicht das Einzige, sondern, und jetzt kommt der Spagat, und das war schmerzhaft. Ich musste zugleich etwas für den Dom tun.
Das, genau, einerseits haben Sie gespart und andererseits haben Sie sich den Dom angeguckt und der war ein Wrack damals. Sie hatten zwei Wracks, das Bistum, die Bistumsfinanzen waren ein Wrack und der Dom war auch ein Wrack.
Ja, und als die Domrenovierung fertig war, war ich ein Wrack. Weil das Ganze durchgezogen werden musste.
Wie schlimm stand es damals um den Dom?
Der Dom war im Jahre 1960 wieder aufgebaut worden, nachdem er 1945 total zerstört war. Wenige Wandstücke waren stehen geblieben am Ende des Zweiten Weltkrieges. Man hat damals den Dom mit den Mitteln, die man hatte, die Stadt Hildesheim, heute 100.000 mit Eingemeindung, war selber eine Ruine. Man hat den Dom wieder aufgebaut, aber eben kümmerlichst, weil es nicht anders ging. Man hatte nicht das Geld und man hatte auch keine Materialien, sondern man musste Häuser bauen, Wohnungen schaffen. Im Dom selbst und am Dom wurde nicht mehr weiter gearbeitet. Das führte dazu, dass die Schäden am Dom immer größer wurden. Fallrohre, Dachrinnen, das Dach selber, das Mauerwerk, die Elektrik, alles hundsmiserabel. Wir standen dann hier in Hildesheim vor der Frage, Lassen wir alles verrotten oder nehmen wir Geld in die Hand? Woher das Geld nehmen? Wir haben keins. Und da haben wir einen Sprung gewagt, nämlich wir überlegen einmal, ob wir eine Architekturbüros hierher bitten, dass die sich das Ganze angucken und uns sagen, was eine Renovierung kosten könnte, einschließlich eines kleinen Diözesanmuseums. Als wir die Kosten hörten, es waren 7 oder 8 Architekturbüros aus der Bundesrepublik, einschließlich Schweiz, haben wir gesagt, danke, es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Was bekommen Sie als Honorar? Das ist es. Die Summe lag zwischen 60 und 70 Millionen, übereinstimmend. Wir wussten, absolut unerschwinglich für uns, absolut bei leeren Kassen. Dann haben wir uns gefragt, nach einigen Wochen, soll es bei diesem Nullpunkt bleiben? Nein. Und wir wagten es, das Streichkonzert anzusetzen, 2, 3 Architekturbüros herzuholen und sagen, streicht uns alles zusammen auf etwa 30 Millionen. Was kriegen wir dafür? Die lachten und sagten, die Hälfte. Ist ja klar, für die Hälfte des Geldes kriegen sie die Hälfte Leistung. Also wurde gestrichen. Immer unter dem Aspekt, dann wenigstens der Dom und das kleine Diözesanmuseum. Woher nehmt ihr die 30 Millionen, war deren Rückfrage. Dritteln. Ich bin zum Finanzdirektor unseres Bistums gegangen und zum Bischof und habe gefragt, können Sie sich denken, dass wir 10 Millionen vom Bistum in den nächsten Jahren, das war 2002, 2003, auf die hohe Kante legen? Unmöglich. Nein, dann war die Antwort, wir haben genügend Zeit, es sind mehr als 10 Jahre, das kriegen wir hin. Aber Sie müssen dann gerade stehen als Weihbischof und mit dem Domkapitel, dem Kirchenvorstand also. Dann war die zweite Frage, wo bekommen wir die anderen Millionen, die nächsten 10 Millionen hin? Klinken putzen, Verbände, Bund und Land, in Hannover, damals war noch der Ministerpräsident Wulff, also wo kriegen wir Geld her? Klosterkammer und so weiter. Übrigens, die Zusage von Bund und Land, die uns dann gegeben wurde bei diesem Bettelgang, hat man eingehalten. Wir haben bis zum Schluss natürlich immer in Vorkasse gehen müssen, aber alle 10 Millionen, die wir erbettelt haben, bekommen. Die dritte Tranche war Spenden. Also auch da wieder. Wir spannen unseren Dombauverein ein und lassen Stühle, Sandsteinplatten als Fußboden, Orgelelemente, alles das nach Möglichkeit spenden. Und die Spendenfreudigkeit wurde riesig groß. Das hat uns völlig überrascht. Das führte aber dazu, dass ich unglaublich viele, dafür mich waren das viele, Dombaustellenführungen durchgezogen habe, andere auch, über 400, um den Menschen zu zeigen, hier ist Renovierungsbedarf, Nummer 1, und hier ist Neugestaltungsbedarf für den Dom, der das Zentrum des Bistums Hildesheim ist, für das Areal von Cuxhaven bis Hannover-Schmünden-Kassel und von der DDR-Grenze, also sprich Helmstedt, einmal als Beispiel zu nehmen, bis an die Weser. Dieses riesige Gebiet hat hier das Zentrum, hier sind die Zentralgottesdienste, hier ist der Bischof, hier ist die Verwaltung, hier sollen die Menschen kommen und sich wohlfühlen und ein Dach über der Seele haben. Das hat uns bewogen, dann doch den Dom wieder aufzubauen bzw. zu renovieren.
Wie kommt das? Also Sie mussten das ja alles, man muss das nach außen verantworten, aber Sie mussten das ja auch alles sich selbst gegenüber verantworten. Wie kommt das, dass Sie gesagt haben, dieses Dach über der Seele ist mir mehr wert, dafür mache ich diese Klinkenputzerei und all das, als die Kindergärten und die Mitarbeiter? Da mussten Sie sich ja eine Antwort drauf geben.
Ja, man kann natürlich 1 Euro nur einmal ausgeben, das ist klar. Und das hieß, wir hatten die Hoffnung, das war auch immer wieder unser Bemühen, das zu sagen, wenn ihr für den Dom in Lüneburg und in Hannover-Schmünden und in Hannover und in Braunschweig und Göttingen spendet, das nehmen wir leidenschaftlich gern an. Bitte spendet viel. Dann haben wir zugleich auch gesagt, aber die soziale Tätigkeit der Kirche, darf nicht endgültig hinten runterrutschen. Ja. Auch da muss der Mensch in den Blick genommen werden.
Aber letztlich nochmal zurück. Sie haben dieses Dach über der Seele, das ist ein wunderschöner Ausdruck, war Ihnen wichtiger. Warum?
Wir mussten einen Akzent setzen. In der Hoffnung, dass auch bald wieder etwa Ausbildungsgänge für Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, kirchliche Dienste, möglich sein. Dass wieder die karitative Tätigkeit vor Ort möglich würde. Aber im Augenblick sahen wir die Notwendigkeit, hier etwas zu schaffen, was sonst verfallen könnte. Und damit haben wir auch ein bisschen verbunden den Gedanken, ein Dom ist ja nicht nur für katholische Christen da, der ist ja für alle da, gleich welcher Konfession, welcher Religion oder Religionslosigkeit. Und das ist ein Kulturgut. Für dieses Kulturgut müssen wir uns krummlegen und auch jene, die vielleicht nur in räumlicher Distanz zu uns sind oder auch in geistiger und geistlicher Distanz. Das war es, was wir hier schaffen wollten, einen Raum für Menschen, die atmen können in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit ähnlich Denkenden und gläubig Empfindenden und mit Menschen, die für Kunst und Kultur einen Sinn haben. Auch für sie ist ja eine Orgel, auch für sie ist ein Gottesdienst wichtig.
War da auch der Gedanke, dass wenn die Seele kein Dach mehr hat, wie Sie es nennen, dass dann das Soziale auch nicht mehr stattfindet?
Ja, dreimal ja. Das gehört zusammen und deshalb sind wir, nicht nur ich, die wir hier am Dom jetzt tätig sind, auch hinausgegangen zu Gottesdiensten, zu Predigten, zu Wallfahrten und haben auch dieses Thema artikuliert. Einerseits geworben für den Dom, andererseits geworben für die Sozialtätigkeit der Kirche. Immer ging es um Begegnung von Mensch zu Mensch oder um Begegnung von Gott und Mensch.
Während der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung des Domes dann, als alles überstanden war, gab es eine Uraufführung. Das war eine Auftragsarbeit für den Hildesheimer Dom. Und ein Oratorium ist aufgeführt worden, das heißt Lux in Tenebris, Licht in der Finsternis. Wenn ich mir das Gesamtsetting so ansehe, diese existenziellen Spannungen, die diese Domsanierung aufgeworfen hat, wie um Himmels Willen konnten Sie da nochmal viel Geld in die Hand nehmen für so etwas Verstaubtes wie ein Oratorium? Das war ja ein Riesenwagnis. Hatten Sie keine Angst vor der Reaktion?
Und ob. Es war russisch Roulette. Die Kugel hätte auch mich treffen können und nicht nur mich, sondern den Bischof, das Domkapitel, uns. Ich hatte aber das Vertrauen, nachdem ich wusste, wer das Ganze in die Hand nimmt. Und nachdem ich einige musikalische Beispiele unseres Komponisten, des Herrn Burggrabe, gehört hatte und einige Texte gelesen hatte, dass das gelingen könnte. Meine langsam wachsende Hoffnung, es war noch keine Überzeugung, war, dass eine im wahrsten Sinne Komposition, Zusammenstellung von Musik, Baukörper Dom, bernwardinischer Kunst, Literatur als Text, biblische Aussagen im Textbuch, sozusagen im Libretto, dass das Menschen ansprechen könnte. Das war meine Hoffnung. Und dann dachte ich mir, und wir, die wir hier in der Verantwortung standen, sagten uns, das könnte gelingen, wenn wir genügend Spender finden. In die Bistumskasse können wir da kaum greifen, sondern nur partiell. Zum Glück billigte der Generalvikar und billigte der Bischof das ganze Projekt. Und ich muss Ihnen gestehen, wenn ich viele Dinge in meinem Leben vielleicht bereue, aber das nach vorne gepusht zu haben, bereue ich nicht. Und wir hatten eine Autorin für unser Textbuch, die gerade vor mir sitzt und die mich hier interviewt. Es war, Frau Krumpen, ein Geschenk, dass Sie mit ihrer philosophischen, theologischen und dichterischen Kompetenz uns Texte geschrieben haben, die die Menschen angerührt haben. Ich selber bin bei der Erstaufführung damals, das wurde ja fünfmal, glaube ich, aufgeführt, in 4 Abenden drin gewesen im Dom. Und ich habe jedes Mal etwas Neues gehört, gesehen und mich neu anrühren lassen. Und als nach 2 Jahren wieder die Aufführung war, bin ich in jede Aufführung gegangen. Und wenn Sie heute wieder kämen mit all dem, was Domchor und Dom, Mädchenkantorei und Organist gebracht haben, was Professor Göllner uns geliefert hat, ich würde jede Aufführung nach Möglichkeit wieder besuchen. Danke, sage ich jetzt. Es klingt ein bisschen blöd, bei diesem Interview Ihnen das hier zu sagen, zu müssen, zu wollen.
Sehr gerne, aber darauf
rot.
Wollte ich...
Werden Sie bitte rot.
Ist das kein Fernsehen? Ich bin schon ganz rot. deswegen habe ich gar nicht danach gefragt. Im Grunde ja, also die Hannoversche Allgemeine hat geschrieben, der letzte Ton ist verklungen nach der Uraufführung, Dunkelheit, Stille. Und nach der Ruhe folgt der Sturm, 10-minütige Beifallsstürme. Es ist ja gut ausgegangen, die Menschen haben das angenommen und es ist nur deswegen wieder aufgenommen worden, 2 Jahre später, weil die Menschen Waschkörbe voll Briefe geschrieben haben und gesagt haben, wir wollen das wieder haben, das soll nicht vorbei sein. Aber nicht nur das ist gut ausgegangen, 2016 haben die Architekten und auch Sie als Bauherr den niedersächsischen Staatspreis für Architektur bekommen, für diese Domsanierung. Also wenn ich so gucke, es ist ja eigentlich alles gut ausgegangen. Wie geht es Ihnen heute damit?
Ich bin Gott und den Menschen dankbar. Das Gefühl der Dankbarkeit, nicht des Stolzes. Nein, wenn ein anderer an meiner Stelle gewesen wäre, hätte der das auch gemacht. Anders wahrscheinlich, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich bin Gott und den Menschen dankbar und schaue da zurück und freue mich, dass ich hier am Domhof immer wieder dieses Werk sehen kann, das jetzt von anderen weitergeleitet wird.
Wenn ich das überlege, Architektur ist eine Kunstform. Musik, Klang, Text, Wort, Poesie, Geschichten aus der Bibel, all das ist Kunst. Und Sie haben sich ja in gewisser Weise für die Kunst ganz stark gemacht. Trauen Sie der Kunst denn zu, dass sie dieses Dach über der Seele sein kann?
Ja, und zwar deshalb, weil sie neutral ist, parteipolitisch neutral. Da können also die Rechten und die Linken und die Schwarzen und die Gelben und die Grünen und sonst wer drunter krabbeln unter dieses Dach. Und weil es konfessionell neutral ist, da spielt da kein Unterschied, ob die bernhardinische Kunst von einem evangelischen Christen angeschaut und bestaunt wird oder von einem anglikanischen oder von einem katholischen. Und weil sie auch für Konfessions, sogar auch religionslose Menschen ein Dach ist und ein Dach sein kann, auch für Andersgläubige, die in einem ganz anderen Kulturkreis aufgewachsen sind, im muslimischen oder im hinduistischen, buddhistischen, wie auch immer, sind viele Menschen hier, die auch aus Japan und China kommen, die also ihren Taoismus mitbringen, Inder, die ihren Hinduismus mitbringen und auch die stehen staunend hier im Dom. Eine Kleinigkeit füge ich aber jetzt fast humorvoll an, nämlich ein Bayer und ein Italiener und Spanier fühlt sich in dem norddeutschen Dom, der hauptsächlich romanisch ist, nicht so ganz wohl. Der ist ihnen zu kühl. Aber wir leben hier oben im Norden einmal als kühle Menschen. Und wenn man noch nach Lüneburg fährt und nach Hamburg, hat man die Backsteingotik und die ist genauso kühl. Und das ist das Schöne, dass wir hier einen romanischen Dom haben, der zum Teil vergotisiert ist.
Ich habe nicht den Eindruck, dass hier eine Kühle herrscht. Mir ist jedenfalls nicht kalt. Weihbischof Keutz, nach all dem, was passiert ist und wenn Sie so zurückschauen, gibt es was, was Sie sich noch wünschen? Was noch passieren soll, was Sie sich wünschen für sich, für die Menschen, für die nahe Zukunft, die ferne Zukunft?
Ich wünsche mir den Himmel auf Erden, aber das ist natürlich total illusorisch. Ich wünsche mir, dass ich weiterhin die Zufriedenheit, die in meinem Herzen ist, bis ans Ende schaffen kann. Es ist nur noch ein kurzes Ende. Ich habe also 9/10 meines Lebens hinter mir und ich wünsche mir, dass Menschen zueinander finden, bei aller Unterschiedlichkeit, die sie haben. Das ist eine große Belastung, die ich in den letzten Wochen besonders spüren kann, weil politisch so einiges drunter und drüber geht.
Dann wünsche ich Ihnen zum Abschluss dieser Sendung genau das, dass Sie erleben können, dass Menschen weiter zueinander finden. Wir hören im Hintergrund den Dom läuten. Ich bedanke mich bei Ihnen für alles, was Sie uns erzählt haben, für die Zeit, für die Gastfreundschaft, für die warme Gastfreundschaft im hohen Norden. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und ich vertrete jetzt mal diesen Idealismus von mir aus und sage, ich wünsche uns allen den Himmel auf Erden. Und wenn wir daran arbeiten, dann wird es auch so. Vielen Dank. Machen Sie es gut.
Danke für das Interview.
Am Mikrofon war Angela Krumpen. Tschüss.